Liebe Freunde, in meinem heutigen Vortrag möchte ich über die himmlischen Freuden und die ewige Glückseligkeit sprechen. Ein Thema, das sicherlich für jeden von uns interessant ist, da wir ja früher oder später alle einmal mit der Frage konfrontiert werden, worin denn für uns die vom Herrn versprochene ewige Glückseligkeit im Himmel bestehen soll. Dieses Thema war für Emanuel Swedenborg so wichtig, dass er dieser Frage ein ganzes Buch gewidmet hat. Der Titel dieses Werkes lautet »Die eheliche Liebe«. In diesem Werk setzte er sich, wie es so seiner Art war, bis in das kleinste Detail mit der ehelichen Liebe auseinander, die für ihn die Quintessenz der ewigen Glückseligkeit darstellt. Im Folgenden möchte ich den Versuch unternehmen, herauszuarbeiten, warum für Emanuel Swedenborg die eheliche Liebe einen so herausragenden Stellenwert hat. Das Buch »Die eheliche Liebe« besteht aus zwei Komponenten. Zum einen aus den sogenannten Denkwürdigkeiten und zum anderen aus den logischen Schlussfolgerungen, die Swedenborg aus seinen Jenseitserfahrungen gezogen hat. Die Denkwürdigkeiten sind teilweise sehr detaillierte Beschreibungen von Begegnungen, die Swedenborg in der Geisterwelt mit Engeln und Geistern hatte. Sie sind die Grundlage für seine religiösen Bücher, so natürlich auch für das Buch »Die eheliche Liebe«. Mit seinem wissenschaftlich geschulten Verstand hat er die Kontakte mit den Geistern in der Geisterwelt analysiert und seine Erkenntnisse in der damaligen Gelehrtensprache Latein zu Papier gebracht. Dass Swedenborg seine veröffentlichten Schriften weitgehend selbst formuliert hat, bestätigte auch der inzwischen leider verstorbene Dr. Friedemann Horn, der als Übersetzer vieler Swedenborg-Bücher aus dem Lateinischen ins Deutsche ein hervorragender Kenner der Swedenborgschen Kosmologie war, wenn er in seinem Nachwort zur wahren christlichen Religion schrieb. Einen weiteren Schönheitsfehler durfte der Leser der wahren christlichen Religion darin erblicken, dass ein Werk wie dieses in einer Anzahl von Stellen die wissenschaftlichen Vorteile und Irrtümer des 18. Jahrhunderts widerspiegelt. Weiter schrieb Dr. Horn, nachdem er einige Beispiele aufgeführt hat, wie dem allein aber auch sei. Wichtig ist nur, dass wir zu unterscheiden haben zwischen dem, was Swedenborg der ihm zuteil gewordenen göttlichen Offenbarung und Erleuchtung zuschreibt und was er selber aus eigenem Wissen und Meinen heraus anführt, um es verständlicher zu machen oder zu beweisen. Oettinger hat nicht zuletzt im Blick auf Swedenborg den Satz geprägt, das Korn der göttlichen Offenbarung wächst auf dem Halm der menschlichen Anschauung. Dies gilt sogar für die biblische Offenbarung. Warum nicht auch für Swedenborg, der ja ganz bewusst hinter derselben zurücksteht? Swedenborg beginnt sein Werk »Die ehrliche Liebe« mit einer Denkwürdigkeit, in der er von einer Vision berichtet, bei der er als Geist in der Geisterwelt einer Versammlung von Weisen aus der Christenheit, welche noch nicht lange die natürliche Welt verlassen hatten, teilnehmen durfte. Es wurden verschiedene Gruppen von Weisen, die aus unterschiedlichen Himmelsgegenden kamen, aufgefordert, der Reihe nach ihre Weisheit bezüglich der himmlischen Freude und der ewigen Seligkeit kundzugeben. Nach einer kurzen Beratungspause begannen die Weisen, ihre Antworten vorzustellen. Es wurden alle möglichen Freuden angeführt. Beispielhaft möchte ich die Meinung von zwei dieser Gruppen anführen. Die Gruppe der Weisen, welche aus der Mitternachtsgegend kam, vertrat die folgende Meinung. Die himmlische Freude und die ewige Seligkeit sind nichts anderes als das fröhliche Zusammenleben mit den Engeln und die angenehmsten Unterhaltungen mit ihnen, wovon die Gesichter immerfort im Ausdruck der Fröhlichkeit und aller Mund in beständigen Wonnelächeln über die süßen und witzigen Reden gehalten wird. Die Gruppe aus der Mitternachtsgegend vertrat die Ansicht, die Freude des Himmels und seine ewige Seligkeit ist nichts anderes als eine immerwährende Verherrlichung Gottes, ein ewig fortdauerndes Fest und der seligste Gottesdienst mit Gesang und Jubel und so eine beständige Erhebung des Herzens zu Gott mit der völligen Zuversicht einer Annahme der Gebete und Lobpreisungen für die göttliche Mildtätigkeit in ihrer Beseligung. Nachdem nun die verschiedenen Gruppen ihre Meinung zu der Frage nach der himmlischen Freude und der ewigen Seligkeit kundgegeben hatten, stellte sich heraus, dass jede Gruppe in Abhängigkeit ihrer Herkunft dazu eine andere Vorstellung hatte. Der Grund dafür ist wohl der, dass der Mensch, nachdem er in die geistige Welt übergegangen ist, seine Vorstellung über den Himmel und dessen Freuden mitnimmt. Je nachdem, wie er sich zu Lebzeiten die Freuden im Jenseits vorgestellt hat, bildet sich sein Himmel aus. Dies wird auch in der bereits angeführten Denkwürdigkeit bestätigt, indem ein Engel nach den Ausführungen der Weisen Folgendes spricht. Du weißt, dass jeder Mensch, der sich nach dem Himmel gesehnt und unter den Freuden desselben sich etwas Bestimmtes gedacht hat, nach dem Tod in die Freuden seiner Einbildung eingeführt wird. Und dass solche, nachdem sie die Einführung gemacht haben, wie jene Freuden beschaffen sind, dass sie nämlich den leeren Vorstellungen ihres Gemüts und den Trugbildern ihrer Einbildung gemäß sich verhalten, aus denselben herausgeführt und unterrichtet werden. Dies geschieht in der Geisterwelt den meisten, welche im vorigen Leben über den Himmel nachgedacht und über die Freuden daselbst sich eine an Sehnsucht grenzende Vorstellung gebildet haben. Wer sich also zu Lebzeiten sehr konkrete Vorstellungen von der jenseitigen Welt gemacht hat, wird diese dann auch so vorfinden, wie es seinen Ideen entspricht. Daraus folgt die Erkenntnis, dass es zur Vermeidung von unnötigen Irrwegen durchaus hilfreich ist, wenn sich der Mensch um wahrhaftige Kenntnisse über die jenseitige Welt bemüht. Auf die Frage der Weisen, was denn aber nun die himmlischen Freuden sind, antwortete der Engel Folgendes. Sie ist die Lust, etwas zu tun, das uns und anderen nützlich ist. Und diese Lust des Nützlichseins nimmt ihr Wesen aus der Liebe und ihre Existenz aus der Weisheit. Die Lust des Nützlichseins, wenn aus der Liebe durch die Weisheit entstanden, ist die Seele und das Leben aller himmlischen Freuden. Im Laufe der weiteren Gespräche, die die Weisen mit den Engeln führten, stellte sich heraus, dass alle Weisen die Vorstellung hatten, dass der Himmel ein Ort sei, an dem sie die umströmenden Freuden in Ewigkeit einschlürfen würden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Hölle, in die alle Bösen verstoßen würden. Hierauf sagte der Engel zu ihnen: Ihr seht nun, dass die Freuden des Himmels und die ewige Seligkeit nicht von dem Orte, sondern von dem Lebenszustand des Menschen abhängt und dass der Zustand des himmlischen Lebens aus der Liebe und Weisheit herrührt. Und weil die Nutzwirkung dieser beiden enthält, so wird durch die Verbindung derselben in einer nützlichen Tätigkeit der himmlische Lebenszustand bewirkt. Es ist dasselbe, wie wenn man sagt, das Wohlwollen der Glaube und das gute Werk, weil das Wohlwollen Liebe, der Glaube Wahrheit, aus welcher Weisheit kommt, und das gute Werk Nutzwirkung ist. Überdies gibt es in unserer geistigen Welt zwar Örtlichkeiten wie in der natürlichen Welt, denn sonst wären keine Häuser und gesonderten Wohnungen da, gleichwohl jedoch ist hier die Örtlichkeit nicht Örtlichkeit, sondern sie erscheint bloß als Ort gemäß dem Zustand der Liebe und Weisheit oder des Wohlwollens und des Glaubens. Jeder, der ein Engel wird, trägt seinen Himmel in sich, weil seines Himmels Liebe, denn der Mensch ist von der Schöpfung her ein kleines Nachbild, Ebenbild und Abdruck des großen Himmels. Die menschliche Gestalt ist nichts anderes, weshalb jeder in diejenige Gesellschaft des Himmels kommt, deren Gestalt er in individueller Nachbildung ist. Wenn er daher in diese Gesellschaft eintritt, so wird er in die ihm entsprechende Form eintreten und tritt somit wie von sich aus in seine eigene Form, bei jener und von jener aus in die Form, die er in sich hat, und lebt ihr Leben als das Seinige und das Seinige als das Ihrige. Jede Gesellschaft ist wie ein Allgemeines und die Engel in ihr sind wie die gleichartigen Teile, aus welchen das Allgemeine zugleich entsteht. Der Umstand, dass wir bereits auf den ersten Seiten des Buches darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Begriffen Himmel und Hölle nicht um reale Orte, sondern um innere Zustandsbeschreibung von Menschen handelt, ist für mich ein Indiz dafür, dass es dem Herrn sehr wichtig zu sein scheint, uns Diesseitige immer wieder auf diese Tatsache hinzuweisen. Und wenn wir uns den Text einmal etwas genauer anschauen, dann werden wir darauf hingewiesen, dass Himmel und Hölle ausschließlich im Menschen, also in uns selbst sind. Jeder, der ein Engel wird, trägt seinen Himmel bzw. seine Hölle in sich, schreibt Swedenborg. Weshalb jeder in diejenige Gesellschaft des Himmels kommt, deren Gestalt er in individueller Nachbildung ist. Wenn er daher in diese Gesellschaft eintritt, so tritt er in die ihm entsprechende Form ein. Er tritt sozusagen somit wie von sich aus in seine eigene Form, bei jener und von jener aus in die Form, die er in sich hat, und lebt ihr Leben als das Seinige und das Seinige als das Ihrige. Mit anderen Worten, wir haben bereits alles in unserem Gemüt angelegt und wenn wir der Erscheinlichkeit nach in eine Gesellschaft eintreten bzw. die Gesellschaft wechseln, dann begeben wir uns in unsere eigene Form bzw. wechseln die Form, die wir für diesen Zustand in uns haben. Jenseitige Orte, Menschen und Gesellschaften sind letztendlich entsprechungsmäßige Beschreibungen von dem Zustand der Liebe und Weisheit, in dem sich der Geist gerade befindet. Das Interessante daran ist, dass der Geist meistens keinen Unterschied zwischen der Realität, wie er sie in der Körperwelt erlebt hat, und der Scheinrealität, wie er sie in seiner Innenwelt erlebt, feststellen kann. Dazu schreibt Emanuel Swedenborg in der Ehelichen Liebe Nummer 131 Folgendes. Man muss jedoch wissen, dass der Mensch nach dem Tode nicht ein natürlicher Mensch, sondern ein geistiger Mensch ist. Gleichwohl aber sich als völlig das Gleiche erscheint, und zwar so, dass es ihm nichts anders vorkommt, als dass er noch in der natürlichen Welt sei. Denn er hat einen ähnlichen Leib, eine ähnliche Gesichtsgestalt, eine ähnliche Sprache und ähnliche Sinne, weil er ähnliche Neigungen und Gedanken oder einen ähnlichen Willen und Verstand hat. Er ist zwar in der Tat nicht der Gleiche, weil er ein geistiger und daher ein inwendiger Mensch ist, aber der Unterschied zeigt sich ihm nicht, weil er seinen Zustand nicht vergleichen kann mit seinem vorigen, natürlichen. Denn diesen hat er abgelegt und in jenem ist er. Daher habe ich sie oft sagen hören, dass sie nicht anders wüssten, als dass sie noch in der vorigen Welt wären, bloß mit dem Unterschied, dass sie die nicht mehr sehen, die sie dort zurückgelassen, und dass sie die sehen, die von dort abgegangen oder gestorben sind. Dass die Jenseitigen meist keinen Unterschied zum Diesseits bemerken, geht sogar so weit, dass sie ihre Geschlechtlichkeit beibehalten. Das heißt, dass der Mann ein Mann bleibt und die Frau eine Frau bleibt. In der Ehelichen Liebe Nummer 32 können wir dazu lesen. Weil der Mensch nach dem Tod als Mensch fortlebt und der Mensch männlich und weiblich ist, und ein anderes das Männliche und ein anderes das Weibliche ist, und zwar so ganz, dass das eine nicht verändert werden kann in das andere, so folgt, dass nach dem Tode der Mann als Mann, das Weib als Weib vorbleibt, beide als geistige Menschen. Es wird gesagt, dass das Männliche nicht in das Weibliche, noch das Weibliche in das Männliche verändert werden könne. und dass daher nach dem Tode der Mann Mann, das Weib Weib sei. Mit anderen Worten, für den Neuankömmling in der geistigen Welt verändert sich in der Erscheinlichkeit zunächst einmal nichts. Er bemerkt in seiner Körperlichkeit keinen Unterschied. Seine Wünsche und Bedürfnisse sind die gleichen. Die Räumlichkeiten bzw. die Örtlichkeiten, in die er sich befindet, sind auch die gleichen. Nachdem Swedenborg in seinen Ausführungen die Prinzipien der jenseitigen Welt angerissen hat, kommt er auf die universellen Prinzipien der Schöpfung im Allgemeinen und die des Menschen im Besonderen zu sprechen. So erläuterte er in der ehrlichen Liebe Nummer 184 das Universelle der Schöpfung, indem er schreibt, dass das Gute und das Wahre die Universalien der Schöpfung sind, kommt daher, dass diese zwei dem Herrn Gott Schöpfer sind, ja, er selbst sind, denn er ist das göttliche Gute selbst und das göttliche Wahre selbst. Aber es fällt heller in die Wahrnehmung des Verstandes und somit in die Idee des Denkens, wenn man statt des Guten Liebe und statt des Wahren Weisheit sagt. Und mithin, dass in dem Herrn Gott Schöpfer die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit sei. Und dass er selbst sei. Das ist, dass er die Liebe selbst und die Weisheit selbst sei, denn diese zwei sind ein und dasselbe mit dem Guten und Wahren. Der Grund ist, weil das Gute der Liebe, das Wahre der Weisheit angehört. Denn die Liebe besteht aus Gutem, die Weisheit aus Wahrheiten. Dann fügt er noch hinzu, dass diese zwei eines und jene zwei eines und dasselbe sind, so werden im Folgen bald diese, bald jene genannt werden und wird dann durch beides Gleiches verstanden. Dies wird hier vorausbemerkt, damit nicht der Verstand im Folgenden, wo sie genannt werden, Verschiedenes darunter verstehe. Das Gute und das Wahre, also die Liebe und die Weisheit, sind das Grundprinzip, das in Gott in vollkommener Harmonie wirkt und in seiner Schöpfung einen Widerhall findet. So können wir in der ehrlichen Liebe Nummer 85 lesen. Da nun also der Herr, Gott Schöpfer, die Liebe selbst und die Weisheit selbst ist und von ihm das Weltall erschaffen worden, welches daher wie ein von ihm hervorgehendes Werk ist, so kann es nicht anders sein, als dass sich in allem und jedem Geschaffenen etwas Gutes und etwas Wahres von ihm findet. Denn was von einem wird und hervorgeht, das nimmt Ähnliches von ihm an. Mit anderen Worten, es ist ein göttliches, universelles Prinzip, das in allem Geschaffenen Liebe und Weisheit walten. Dies gilt natürlich auch für den Menschen. Die Kräfte, die im Menschen wirken und ihn zu seinen Handlungen bewegen, kommen aus dem Zusammenspiel seiner in ihm wohnenden Liebe und Weisheit. Und weil dieses Zusammenspiel des Guten und Wahren bzw. der Liebe und Weisheit in der Schöpfung einen so hohen Stellenwert hat, ist es sicherlich nicht weiter verwunderlich, wenn die Heilige Schrift, welche auch als das Wort bezeichnet wird, sich über sehr weite Passagen mit diesem Thema auseinandersetzt. Dazu schrieb Emanuel Swedenborg in den himmlischen Geheimnissen Nummer 2173 folgendes. Das Gute und Wahre kann in den geschichtlichen Teilen des Wortes nicht anders als durch eine Ehe vorgebildet werden. Denn so verhalten sie sich. Es besteht nämlich eine göttliche Ehe zwischen dem himmlischen und den geistigen Dingen. Oder was dasselbe ist, zwischen denjenigen, die in der Liebe und denen, die dem Glauben angehören, oder was abermals dasselbe ist, zwischen denen, die dem Willen und denen, die dem Verstand angehören. Jene sind Sachen des Guten, diese sind Sachen des Wahren. Eine solche Ehe ist im Reich des Herrn in den Himmeln, eine solche auch im Reich des Herrn auf Erden oder in der Kirche. Eine solche in einem jeden Menschen, im Einzelnen desselben, ja, im Allereinzelsten. Was nicht in einer solchen Ehe ist, lebt nicht. Ja, eine solche Ehe ist von daher in der ganzen Natur und in ihren einzelnen Teilen, aber unter einer anderen Form Gestalt, sonst würde gar nichts in ihr bestehen. In diesem Zitat bringt Swedenborg sehr deutlich zum Ausdruck, welch einen hohen Stellenwert in der gesamten Schöpfung die Verbindung der Liebe mit dem Verstand hat. Dieses Prinzip, welches im Wort als Ehe umschrieben wird, ist so allgegenwärtig, dass es wahrscheinlich Bibliotheken sprengen würde, wollte man alle Facetten dieser ehelichen Verbindung zu Papier bringen. Deshalb werde ich mich bei meinen weiteren Ausführungen ausschließlich auf die Aspekte konzentrieren, die im Zusammenhang mit der ewigen Glückseligkeit stehen. Laut Immanuel Swedenborg besteht die wirkliche Glückseligkeit des Menschen darin, dass er sich in der wahren ehelichen Liebe befindet. Diese Erkenntnis wurde ihm durch seine vielen Besuche in der geistigen Welt zuteil. Der Ursprung der wahren ehelichen Liebe ist die Liebe des Herrn gegen die Kirche. Deshalb wird im Wort der Herr, der Bräutigam und Mann genannt und die Kirche wird die Braut und das Weib genannt. Aus dieser Ehe ist die Kirche Kirche im Allgemeinen und im Besonderen. Die Kirche im Besonderen ist der Mensch, in welchem die Kirche besteht. Daraus zieht Swedenborg den Schluss, dass die Verbindung des Herrn mit dem Menschen der Kirche der eigentliche Ursprung der wahren ehelichen Liebe ist. Unter einer Kirche im Besonderen versteht Swedenborg einen Menschen, der im Glauben an den Herrn und in der tätigen Liebe gegen den Nächsten steht. Dieser Zustand lässt sich aber nur erreichen, wenn sich im Gemüt des Menschen die Liebe mit der Weisheit verbunden hat und auf den Herrn ausgerichtet hat. Ist dies geschehen, dann kann die göttliche Liebe unmittelbar in die Seele des Menschen einfließen. Die Seele ist bei Swedenborg der Teil des Menschen, der seinem Innersten entspricht und sozusagen das Einfallstor der göttlichen Liebe und Weisheit ist. Für Swedenborg besteht der Mensch aus der Dreiheit, Seele, Gemüt und Körper. Hierzu können wir in der ehrlichen Liebe Nummer 101 lesen. Drei Stücke sind es, aus welchen der Mensch besteht und welche der Ordnung nach bei ihm folgen. Die Seele, das Gemüt und der Körper. Sein Innerstes ist die Seele, sein Mittleres ist das Gemüt und sein Letztes ist der Körper. Alles, was von dem Herrn in den Menschen einfließt, fließt in sein Innerstes ein, welches die Seele ist, und steigt von da in sein Mittleres, welches das Gemüt ist, und durch dieses in sein Letztes, das der Körper ist, herab. Der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass andere Autoren hierfür die Begriffe Geist, Seele und Körper verwenden. Dies gilt es im Folgenden unbedingt zu berücksichtigen, wenn von der Seele und dem Gemüt gesprochen wird. Swedenborg verwendet den Begriff Seele immer dann, wenn er das Organ des Menschen anspricht, welches sich unmittelbar dem Göttlichen zuwenden kann. Dieses Einfallstor der göttlichen Liebe und Weisheit in den Menschen wird von den anderen Autoren oftmals mit dem göttlichen Funken, der sich im Herzen des Menschen befindet, umschrieben. Das Gemüt des Menschen teilt sich in zwei Komponenten auf, den Verstand und den Willen. Den Verstand des Menschen siedeln die anderen Autoren im Geist des Menschen an, den Willen, der ja die Lebensliebe repräsentiert, siedeln sie in der Seele an. Um Irritation zu vermeiden, möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass ich mich bei meinen weiteren Ausführungen ausschließlich an die Swedenborgsche Terminologie anlehnen werde. Bevor der Herr wahrhaftig über die Seele in den Verstand des Menschen einfließen kann, was in der Entsprechung als die Hochzeit des Herrn mit der Kirche im Menschen bezeichnet wird, muss der Wille des Menschen durch den Verstand geläutert werden. In der ehrlichen Liebe Nummer 21 können wir dazu den folgenden aus einer Denkwürdigkeit entnommenen Text lesen. Weil zweierlei ist, was die Ehe des Herrn und die Kirche bildet, nämlich die Liebe und die Weisheit, und der Herr ist die Liebe und die Kirche ist die Weisheit, und die Weisheit ist zur Rechte der Liebe, denn der Mensch der Kirche ist weise wie aus sich, und so wie er weise ist, nimmt er Liebe vom Herrn auf. Die Rechte bezeichnet auch Macht, und Macht hat die Liebe durch die Weisheit. Aber wie gesagt, nach der Hochzeit ändert sich die Vorbildung, denn dann bildet der Mann die Weisheit vor und das Weib die Liebe zu seiner Weisheit. Diese Liebe ist jedoch nicht die frühe Liebe, sondern sie ist eine sekundäre Liebe, welche dem Weibe vom Herrn zuteil wird durch die Weisheit des Mannes. Die Liebe des Herrn, welche die frühere Liebe ist, ist die Liebe zum Weisesein bei dem Manne. Daher bilden nach der Hochzeit beide zusammen, der Mann und sein Weib, die Kirche vor. Um erahnen zu können, wie viel himmlische Weisheit in diesem kurzen Zitat steckt, gilt es zu bedenken, dass es sich hier um eine Mitteilung aus der geistigen Welt handelt. Laut Swedenborg haben diese Mitteilungen aus der Geisterwelt immer Entsprechungscharakter. Hierzu können wir in dem Vorwort zum Buch Himmel und Hölle von Pfarrer Dr. Friedemann Horn folgendes Zitat lesen. Swedenborg blieb sich auch bewusst, dass die Erscheinungen der geistigen Welt nicht beschrieben werden können, wie sie an sich sind, sondern nur durch entsprechende Bilder aus dem irdischen Erfahrungsbereich des Menschen. Es ist wichtig, dies bei der Lektüre stets vor Augen zu haben, denn dann vergisst man nicht, dass Swedenborg Geistiges bildhaft darstellt und man wird vermeiden, dass einem die geschilderten Einzelheiten den Blick für die allein wichtigen Gesetzmäßigkeiten des uns aller erwartenden nachtodlichen Daseins verschleiert. Wenn wir also in den Werken Swedenborgs lesen, sollten wir uns immer bewusst sein, dass wir eine Lektüre lesen, die weitgehend Worte aus dem irdischen Alltag benutzt, um geistige Inhalte in das Bewusstsein des Lesers zu transportieren. Dies gilt im Besonderen dann, wenn es sich dabei um Denkwürdigkeiten handelt. Diese kleine Zwischenbemerkung erschien mir notwendig, denn wir werden uns diesem Text nur dann nähern können, wenn wir die Lehre der Entsprechung berücksichtigen. In diesem Zitat werden zwei Dinge angesprochen, nämlich einmal die Verbindung des Herrn mit dem Menschen, der sich im Glauben an den Herrn und in der tätigen Liebe gegen den Nächsten befindet, und zum anderen das Verhältnis von Liebe und Weisheit im Menschen. Wenn wir uns den Text etwas genauer ansehen, dann können wir feststellen, dass den Begriffen Liebe und Weisheit noch ein weiteres Wortpaar zugeordnet wird. Denn dort wird gesagt, denn dann bildet der Mann die Weisheit vor und das Weib die Liebe zu seiner Weisheit. Hier wird der Weisheit des Menschen in der Entsprechung der Begriffe Mann und der Liebe zu dieser Weisheit der Begriff Weib zugeordnet. Dies wird zum Beispiel auch in dem Werk Himmel und Hölle bestätigt, in dem gesagt wird, dass das Gemüt aus zwei Teilen besteht, von welchen der eine der Verstand, der andere der Willen heißt. Wirken diese beiden Teile in Einheit zusammen, dann heißen sie ein Gemüt. Der Mann ist dabei als derjenige Teil tätig, welcher der Verstand heißt, das Weib als derjenige, welcher der Wille heißt. Das Gemüt des Menschen besteht also aus dem Verstand und dem Willen, die in der Entsprechungssprache mit den Worten Mann und Weib umschrieben werden. Wobei der Wille das Gefäß und der Wohnsitz der Liebe ist, während der Verstand in gleicher Weise die Weisheit beherbergt. Darum entsprechen Wille und Verstand der göttlichen Liebe und Weisheit, in der sie ja auch ihren Ursprung haben. Das Verhältnis der beiden zueinander ist laut Swedenborg so gestellt, dass der Wille der eigentliche Mensch ist, der den Verstand nach seinem Wunsche lenkt. Der Wille sucht sich im Verstand die Mittel und Wege zusammen, um seine Zwecke, die Wirkungen zu erreichen. Und in der wahren christlichen Religion Nummer 397 können wir lesen, Wille und Verstand bilden den Geist des Menschen, denn seine Weisheit und Einsicht, wie auch seine Liebe und Nächstenliebe, ja, sein Leben überhaupt, wohnen in ihnen. Und an anderer Stelle schreibt er, der inwendige Wille ist der Mensch selbst, beruht doch auf ihm das eigentliche Sein und Wesen seines Lebens. Mit anderen Worten, der Wille des Menschen, der das Gefäß und der Wohnsitz der Liebe ist und in der Entsprechung durch das Weib symbolisiert wird, ist die eigentliche Antriebsfeder des Menschen. Nun schreibt Swedenborg in der wahren christlichen Religion Nummer 593, dass der Wille des natürlichen Menschen zu Bösem aller Art geneigt ist und sein dadurch entspringendes Denken ebenso zu Falschem aller Art geneigt ist. Ich denke, jeder Mensch, der einigermaßen ehrlich zu sich selbst ist, weiß, wie es ist, wenn in seinem Gemüt Gefühle und Bedürfnisse aufsteigen, die doch recht weltlicher Natur sind. Wer kennt sie nicht, diese Impulse in seinem Gemüt, die uns zu der einen oder anderen Handlung treiben, die bei nachträglicher Betrachtung mehr höllischer als himmlischer Natur sind? Hier kommt die zweite Komponente unseres Gemüts zum Tragen, der Verstand. Unser Verstand, der die Weisheit beherbergt und in der entsprechend durch den Mann symbolisiert wird, hat durch die ihm zuteil gewordene Bildung gelernt, was böse und was gut ist. Er ist in diesem noch nicht wiedergeborenen Zustand des Menschen die Gemütsinstanz, welche den Willen zügeln kann. Swedenborg schreibt dazu in der wahren christlichen Religion Nummer 588, würde der Wille nicht durch den Verstand gezügelt, der seiner Willensfreiheit überlassene Mensch müsste sich in lauter Freveltaten stürzen. Genau dies entspricht unserer täglichen Erfahrung. Würden wir nicht ständig unsere Willensimpulse mit unserem Verstand kontrollieren, wer weiß, zu welchen Handlungen wir uns bisweilen hinreißen ließen. Der Verstand mit seiner Weisheit ist die Instanz in unserem Gemüt, welche dem Willen die Informationen zukommen lässt, wann es opportun erscheint, bestimmte Impulse zu unterdrücken und wann nicht. Sei es, weil der gesellschaftliche Kodex verletzt werden könnte, sei es, weil es die Gesetze verbieten oder sei es, weil mein Gegenüber einfach stärker als ich ist und mein Körper keine Lust auf Schläge hat. Die Tatsache, dass der Wille des Menschen durch seinen Verstand gezügelt werden kann, ist der Ansatzpunkt in unserem Gemüt, an der die göttliche Vorsehung eingreift, um dem Menschen die Möglichkeit zur Umbildung seines weltzugewandten Willens zu ermöglichen. In der wahren christlichen Religion Nummer 587 können wir dazu Folgendes lesen. Da der Wille des Menschen von Natur aus böse ist, der Verstand lehrt, was böse und was gut ist, und da er das eine wollen und das andere nicht wollen kann, so folgt, dass der Mensch durch den Verstand umgebildet werden muss. Der Mensch, dessen Wille bzw. Lebensliebe auf das Böse, also auf die Welt ausgerichtet ist, kann nur über seinen Verstand und die ihm innewohnende Weisheit umgebildet werden. Und genau an dieser Stelle setzt die göttliche Liebe an, um mit dem Verstand des Menschen eine Ehe einzugehen. In dem Maße, wie die göttliche Liebe durch die Seele als das Einfallstor in den Verstand einfließen kann, in dem Maße nimmt die Weisheit des Menschen zu. Dass es sich dabei um einen langwierigen Prozess handelt, ergibt sich schon alleine aus der Tatsache, dass die Willensfreiheit des Menschen nicht angetastet werden darf. Aber dennoch, irgendwann einmal, unabhängig davon, ob im Diesseits oder im Jenseits, hat die Weisheit im Menschen ein Stadium erreicht, wo es dann zu einer langsamen Umbildung des Willens kommt. Der Lebensliebe werden die materiellen Gelüste schal und sie beginnt sich für die göttlichen Einflüsse des Geistes zu interessieren. Und in dem Maße, wie über den Verstand des Menschen die göttliche Liebe in den Willen des Menschen einfließen kann, in dem Maße entwickelt der Willen eine Liebe zur Weisheit. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Wir brauchen doch nur einmal daran zu denken, wie wir durch unser zunehmendes Wissen über den Herrn immer mehr Verständnis für die geistigen Dinge entwickelt haben und wie durch dieses Verstehen unsere Liebe zum Herrn zugenommen hat. Durch den zunehmenden Einfluss der göttlichen Liebe in die Weisheit des Menschen kann der Wille neu ausgerichtet werden. Dies meint Swedenborg, wenn er in der ehrlichen Liebe schreibt, weil zweierlei ist, was die Ehe des Herrn und die Kirche bildet, nämlich die Liebe und die Weisheit. Und der Herr ist die Liebe und die Kirche ist die Weisheit. Und weil die Weisheit ist zur Rechte der Liebe, denn der Mensch der Kirche ist weise, wie aus sich. Und so wie er weise ist, nimmt er Liebe vom Herrn auf. Durch diese langsame Umbildung unserer Weltweisheit in göttliche Weisheit ermöglichen wir es unserem Verstand, Einfluss auf unseren Willen auszuüben. Je mehr unser Verstand sich für die göttlichen Dinge öffnet, umso mehr kann die Liebe des Herrn in uns einfließen und unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus stärken. Diese Zunahme des Glaubens und der göttlichen Weisheit führt dazu, dass in unserem Willen die göttliche Liebe einfließen kann. Dies geschieht zunächst erst sehr zögerlich, aber mit der zunehmenden Stärkung der Weisheit wird dieser Einfluss immer größer. Diesen Zustand, der den für den Einfluss der göttlichen Liebe geöffneten Verstand bezeichnet, ist gemeint, wenn Swedenborg von der Ehe des Herrn mit der Kirche spricht. Wenn die Hochzeit der Liebe des Herrn mit dem Verstand des Menschen stattgefunden hat, dann ist das Gemüt zur Verbindung seines Verstandes mit seinem Willen vorbereitet. Dazu schreibt Swedenborg: Nach der Hochzeit ändert sich die Vorbildung, denn dann bildet der Mann die Weisheit vor und das Weib die Liebe zu seiner Weisheit. Diese Liebe ist jedoch nicht die frühere Liebe, sondern sie ist eine sekundäre Liebe, welche dem Weib vom Herrn zuteil wird durch die Weisheit des Mannes. Die Liebe des Herrn, welche die frühere Liebe ist, ist die Liebe zum Weisesein bei dem Manne. Daher bilden nach der Hochzeit beide zusammen, der Mann und sein Weib, die Kirche vor. Durch den über den Verstand stattfindenden Einfluss der göttlichen Liebe in den Willen des Menschen wandelt sich im Willen die Liebe von der Weltliebe zur Gottesliebe um. Der Wille wird in der Entsprechung als Weib bezeichnet, der Verstand als Mann. Und so gesehen ist es natürlich völlig richtig, wenn Swedenborg sagt, dass das Weib die Liebe des Herrn nur über die Liebe zur Weisheit des Mannes erhalten kann. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, der Verstand des Menschen, symbolisiert durch den Mann, ist die Instanz in unserem Gemüt, durch die die göttliche Liebe in den Willen, symbolisiert durch das Weib, einfließen kann. Hat der Verstand bzw. der Mann durch den Einfluss der göttlichen Liebe genug Weisheit erlangt, kann er damit beginnen, den Willen bzw. das Weib von seiner Weltzugewandtheit weg zur göttlichen Liebe hinzuführen. Denn im Weib ist durch die weltliche Erziehung, die der Mensch genießt, von Hause nichts Gutes. Man kann auch sagen, der Wille des natürlichen Menschen ist so auf die Welt ausgerichtet, dass in ihm kein Platz für göttliche Impulse ist. Und da nun der Herr allein gut ist, kann im Willen eines Menschen, der nur auf die Welt ausgerichtet ist, nichts Gutes sein. Der Wille aber oder die Lebensliebe des Menschen kann nur über die Weisheit des Verstandes umgebildet werden. Und in dem Maße, wie diese Umbildung voranschreitet, kann die göttliche Liebe über die Weisheit des Verstandes in den Willen einfließen. Die Folge dessen ist die langsame Umbildung des Willens und die zunehmende Liebe zum Herrn. In der ehrlichen Liebe können wir lesen, dass diese Liebe jedoch nicht die frühere Liebe ist, sondern sie ist eine sekundäre Liebe, welche dem Weibe vom Herrn zuteil wird durch die Weisheit des Mannes. Die Liebe des Herrn, welche die frühere Liebe ist, ist die Liebe zum Weisesein bei dem Manne. Mit der Formulierung, dass diese Liebe nicht die frühere Liebe ist, ist keine zeitliche Liebesabfolge, sondern eine Graduierung gemeint. Mit der früheren Liebe des Herrn ist die Liebe gemeint, die unmittelbar über die Seele in den Verstand einfließen, und mit der sekundären Liebe ist die Liebe gemeint, welche dem Willen über die Weisheit des Verstandes zuteil wird. In der Sprache der entsprechend würde man sagen, dass das Weib die Liebe des Herrn nur über die Weisheit des Mannes empfangen kann. Wenn ich diesen Gedanken auf das Leben der meisten Menschen übertrage, dann kann ich nur sagen, dass Swedenborgs Ausführungen mit dem normalen Leben übereinstimmen. Denn in der Regel ist das Weib bzw. der Wille zunächst auf die Welt eingestimmt. Was sicherlich nicht weiter verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass der Mensch sozusagen mit der Muttermilch die Befriedigung weltlicher Bedürfnisse einsaugt. Der Wille wird ja geradezu darauf trainiert, körperliche Bedürfnisse zu befriedigen. Erst mit der Zeit kann die zunehmende Weisheit des Mannes im Menschen, dem Weib im Menschen, Impulse geben, den Willen zu zügeln. Wenn ich an mein Leben denke, dann musste der Herr viel Geduld aufbringen, bis es ihm gelungen ist, über meinen Verstand die ersten Samen der göttlichen Liebe in meinem Willen zum Keimen zu bringen. Swedenborg würde sagen, dass es lange gedauert hat, bis sich das Weib in mir für die Weisheit des Mannes zu interessieren begann. Dieses Interesse unseres Weibes für die Weisheit unseres Mannes ist die Grundvoraussetzung für die himmlische Ehe. Denn wie sagt Swedenborg in Himmel und Hölle Nummer 366? Die Ehe in den Himmeln ist eine Verbindung zweier zu einem Gemüt. Wie diese Verbindung beschaffen sei, soll zuerst erklärt werden. Das Gemüt besteht aus zwei Teilen, von welchen der eine der Verstand, der andere der Wille heißt. Wirken diese beiden Teile in einer Einheit zusammen, dann heißen sie ein Gemüt. Der Mann ist dabei als derjenige Teil tätig, welcher der Verstand heißt, und das Weib als derjenige, welcher der Willen heißt. Wenn der Mensch seinen Verstand aus reinen Wahrheiten bildet und sein Wille mit dem Guten der Liebe erfüllt ist, was allein vom Herrn geschieht, bilden nach der Eheschließung Verstand und Wille eine Einheit. Diese Ehe des Guten mit dem Wahren ist laut Swedenborg das Tor zu der ewigen Glückseligkeit des Himmels. Denn die Kinder, die aus dieser Verbindung hervorgehen, sind die Nutzwirkungen. Dazu können wir in der ehrlichen Liebe Nummer 183 als Antwort auf die Frage, woher die Wunden der ehrlichen Liebe stammen, lesen. Die Engel antworteten, sie stammen aus den Nutzwirkungen der Liebe und Weisheit. Und dies könne man daraus sehen, dass inwieweit jemand den Trieb hat, weise zu sein, um der echten Nutzwirkung willen, insoweit er in der Ader und Kraft der ehelichen Liebe ist, insoweit er auch in den Wonnen ist. Die Nutzwirkung tut dies, weil die Liebe und die Weisheit sich untereinander ergötzen und gleichsam spielen wie Kinder, und wie sie heranwachsen, verbinden sie sich wonniglich, was gleichsam durch Verlobung, Hochzeit, Ehen und Fortpflanzung geschieht, und so beständig mit Mannigfaltigkeiten in Ewigkeit fort. Dies geschieht zwischen der Liebe und Weisheit inwendig in der Nutzwirkung. Die Nutzwirkungen sind also einerseits das Produkt welches aus der Ehe zwischen dem Verstand und dem Willen entsteht, und sind andererseits der Einstieg in die höchsten Wonnen des himmlischen Lebens. Denken wir doch nur einmal an den Herrn selbst. In ihm findet ja die Ehe zwischen der göttlichen Liebe und der göttlichen Weisheit in höchster Vollendung statt. Eines der unendlich vielen Produkte der aus dieser Ehe entstehenden Nutzwirkung ist der Mensch. Und weil der Mensch dazu angelegt ist, ein Bewohner des Engelhimmels zu werden, ist auch in ihm die Neigung zur Ehe des Guten mit dem Wahren angelegt. Der Wunsch nach einer Verbindung des Guten mit dem Wahren, beziehungsweise der Liebe mit der Weisheit, beziehungsweise des Verstandes mit dem Gemüt, ist ein universelles Gesetz, das in der gesamten Schöpfung gültig ist. Swinburne schreibt dazu in der Ehelichen Liebe Nummer 115. Es gibt nichts im ganzen Himmel und der ganzen Welt, das nicht eine Ehe des Guten und Wahren ist, weil alles und jedes, sowohl was Belebtes und Beseeltes ist, als auch was nicht belebt und nicht beseelt ist, aus der Ehe des Guten und Wahren zu derselben geschaffen ist. Es gibt nichts, das bloß zum Wahren und nichts, das bloß zum Guten geschaffen wäre. Dieses und jenes, wenn vereinzelt, ist kein Etwas, sondern sie entstehen und werden durch die Ehe ein Etwas. Von der gleichen Beschaffenheit, von welcher die Ehe ist, dem Herrn, dem Schöpfer, ist das göttliche Gute, das göttliche Wahre in seiner Substanz selbst. Das Sein seiner Substanz ist das göttlich Gute und das Existierende seiner Substanz ist das göttliche Wahre. Und er ist auch in ihrer Vereinigung selbst, denn in ihm machen sie in unendlicher Weise eines aus. Weil diese zwei in dem Schöpfer eins sind, so sind sie auch in allem und jedem von ihm Geschaffenen eins. Und dadurch ist der Schöpfer mit allem von ihm Geschaffenen durch einen heiligen Bund gleich der Ehe vereinigt. Nur beim Menschen, der einst ein Bewohner des Himmels sein soll, das heißt, dessen Gemüt so angelegt ist, dass es himmlische Zustände erfahren kann, ist diese Ehe des Guten und Wahren nicht von der Geburt an vorhanden. Er muss sich diese Ehe erst mühsam und mit großem Kraftaufwand erarbeiten. Mit welcher Mühsal und Schmerz dieser Prozess oftmals verbunden ist, brauche ich hier sicherlich nicht weiter auszuführen. Der Nutzen, der sich aus dieser Plackerei für den Menschen ergibt, ist dafür allerdings sehr hoch. Denn wenn es uns mit der Hilfe des Herrn gelungen ist, unseren Verstand so umzubilden, dass in ihm nur noch die himmlische Weisheit waltet, und wenn es unserem Willen gelungen ist, die Liebe des Herrn über unsere Weisheit aufzunehmen, dann sind wir aufgerufen, Kinder unseres himmlischen Vaters zu werden. Ich denke, diese Aussicht sollte es uns wert sein, den Verlockungen der Welt den Rücken zu kehren und den himmlischen Vater zu bitten, dass er unser Lebensschifflein durch die tobenden Wellen des Weltgetriebes sicher führen möge. Eine große Hilfe hierbei ist sicherlich das Gebet und die Auseinandersetzung mit dem göttlichen Wort, wie wir es in der Heiligen Schrift und bei Emanuel Swedenborg finden. Zum Schluss meines Vortrages möchte ich einige Auszüge aus einer Denkwürdigkeit vorlesen, die ich in dem Werk Eheliche Liebe Nummer 42 entnommen habe. Bei dieser Denkwürdigkeit aus der geistigen Welt sinnt Swedenborg über die eheliche Liebe nach. Als er so nachsinnt, rief ihm eine Stimme aus dem Himmel Folgendes zu. Wir haben vernommen und sehen jetzt, dass bis jetzt niemand auf Erden weiß, was die wahrhafte eheliche Liebe in ihrem Ursprunge und ihrem Wesen ist. Und doch ist es wichtig, dass man es wisse. Es hat daher dem Herrn gefallen, dir die Himmel aufzutun, damit in das Innerste deines Gemüts ein erleuchtendes Licht und hierdurch ein Innewerden einfließe. Bei uns in den Himmel, besonders in dem dritten, fließen unsere himmlischen Freuden hauptsächlich aus der ehelichen Liebe. Wir werden dir daher vermöge der uns gegebenen Erlaubnis ein Ehepaar zu dir hinabsenden, damit du es sehest. Und siehe, es erschien nun ein Wagen, der vom dritten oder höchsten Himmel herabfuhr und in dem man einen Engel sah. So wie er aber näher kam, sah man zwei in demselben. Und diese riefen ihm zu: Willst du, dass wir näher kommen? Aber dann nimm dich in Acht, dass nicht der Glanz, der von unserem Himmel aus, dem wir herabgestiegen sind, herstammt und flammend ist, tiefer in dich eindringe. Denn aus seinem Einfluss werden zwar die höheren Ideen deines Verstandes, welche an sich himmlisch sind, erleuchtet, allein diese sind in der Welt, in der du lebst, unaussprechlich. Nimm deshalb, was du hören wirst, vernunftmäßig auf und lege es so der Fassungskraft deines Verstandes gemäß aus. Und Swedenborg antwortete: Ich will mich vorsehen, kommt nur näher. Und sie kam, und siehe, es war ein Ehemann und seine Gattin. Und sie sprachen: Wir sind Gatten, wir haben selig in dem Himmel gelebt vom ersten Weltalter an, welches von euch das goldene Zeitalter genannt wird, und fortwährend in demselben blühenden Alter, in dem du uns jetzt siehst. Ich betrachtete beide, weil ich inne wurde, dass sie die eheliche Liebe darstellten, in ihrem Leben und ihrem Schmucke, in ihrem Leben durch ihr Angesicht und in ihrem Schmucke durch ihre Kleider. Denn alle Engel sind Gefühle der Liebe in menschlicher Gestalt. In diesem Zitat sind eine Fülle von Gedanken enthalten, die es lohnen, betrachtet zu werden. Um den mir noch zur Verfügung stehenden Zeitrahmen nicht zu sprengen, möchte ich mich allerdings nur auf drei Aspekte beschränken. Der erste Punkt, den ich festhalten möchte, ist der, dass der himmlische Einfluss die höheren Ideen des Swedenborgschen Verstandes erleuchtet hat. Leider ist die Erleuchtung des Verstandes dergestalt, dass sie in der Welt, in der wir leben, unaussprechlich ist. Das bestätigt für mich die Tatsache, dass es nicht möglich ist, himmlische Zustände mit natürlichen Worten zu beschreiben. Deshalb empfiehlt das Ehepaar dem Emanuel Swedenborg, das, was er hört, vernunftmäßig aufzunehmen und es der Fassungskraft seines Verstandes gemäß auszulegen. Mit anderen Worten: Wie auch immer wir die Denkwürdigkeiten Emanuel Swedenborgs entsprechungsmäßig auslegen, wir werden uns der himmlischen Wahrheit nur annähern können. Ich denke, jeder von uns kennt die große Schwierigkeit, tiefe innere Empfindungen in Worte zu fassen. Wenn wir uns nun vorstellen, wir sollten die innersten Beweggründe unseres Seins in Worte fassen, dann wird schnell klar, dass es hierfür in der irdischen Sprache gar keine Worte gibt. So ähnlich kann man sich die Schwierigkeiten vorstellen, wenn es darum geht, himmlische Begebenheiten mit Worten zu beschreiben. Deshalb sind viele Texte, die wir bei Swedenborg lesen können, in der Sprache der Entsprechung geschrieben. Und wir, die Leser, sind aufgerufen, das, was wir dort lesen, vernunftmäßig aufzunehmen und es mit der Fassungskraft unseres Verstandes auszulegen. Der zweite Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist der, dass Swedenborg zunächst nur einen Engel in dem Wagen, der vom dritten oder höchsten Himmel herabfuhr, sah. Als der Wagen aber näher kam, sah er plötzlich zwei in demselben, einen Mann und eine Frau. Ein, so finde ich, bemerkenswertes Ereignis. Eine weit verbreitete Erklärung für dieses Phänomen ist die, dass es sich hierbei um zwei autarke Geister handelt, die miteinander verheiratet sind und deshalb in einer gewissen Entfernung als eine Person erscheinen. Mir persönlich erscheint dieses Erklärungsmodell nicht ganz stimmig zu sein, denn hier wird Swedenborgs Versuch, hochgeistige Erlebnisse in Worte zu fassen, für meinen Geschmack zu buchstäblich genommen. Und siehe, es erschien nun ein Wagen, der vom dritten oder höchsten Himmel herabfuhr, in dem man einen Engel sah, so wie er aber näher kam, sah man zwei in demselben. Laut Swedenborg bezeichnet ein Wagen, der zum Transport von Menschen dient, in der Entsprechung die auf geistigen Wahrheiten beruhende Lehre. Fahren bzw. Fortbewegung bedeutet in der jenseitigen Welt keine Orts-, sondern eine Zustandsveränderung. Durch die Zahl 1 wird, wenn es sich aufs Gute bezieht, das Vollkommene, somit das Gerechte bezeichnet. 2 bezeichnet die Ehe des Guten und Wahren. Die Ehe eines Mannes mit einem Weib bezeichnet die Ehe des Wahren und Guten. Wenn also davon die Rede ist, dass aus dem dritten Himmel ein Wagen besetzt mit einem Engel herabfährt, dann bedeutet dies in der Entsprechung nicht, dass da ein Geist oder der Geist eines verstorbenen Menschen mit einem vom Fern gezogenen Wagen von einem Himmel in den anderen fährt. Wenn sich Swedenborg, der sich ja während seines Geisterkontaktes nicht im dritten Himmel befindet, von einem Verstorbenen, der sich im Zustand des dritten Himmels befindet, über die himmlische Ehe unterhalten möchte, dann ist dies so ohne weiteres nicht möglich. Denn Geister einer unteren Ebene können Engel einer höheren Ebene nicht sehen. Die Folge davon ist, dass der Engel mit seiner auf geistigen Wahrheiten beruhenden Lehre seinen Zustand so abändern muss, dass er sich Swedenborg nähern kann, beziehungsweise dass der Engel von dem Geist Swedenborgs wahrgenommen werden kann. Solange der Zustand des Engels noch nicht auf Swedenborgs Wahrnehmungsmöglichkeiten eingestellt war, erscheint er Swedenborg als ein vollkommener Mensch. Als er aber näher kam, das heißt, als der Engel sich dem Gemüt Swedenborgs immer mehr öffnen konnte, da sah Swedenborg 2. Und was bedeutet die 2? Die 2 bezeichnet die Ehe des Guten und Wahren. Mit anderen Worten, solange sich der Engel in einer gewissen Entfernung befindet, solange also der Zustand des Engels noch nicht an dem Zustand des Betrachters angepasst ist, solange erscheint der Engel als eine Person. Zur Erinnerung, die Zahl 1 bezeichnet, wenn sie sich aufs Gute bezieht, das Vollkommene. Und ein Engel im dritten Himmel ist vollkommen. Wenn solch ein Engel sein hohes Schwingungspotenzial an sein Gegenüber angepasst hat, das heißt, wenn der Betrachter in das Gemüt des Engels eintauchen kann, dann besteht in der Erscheinlichkeit der eine Engel aus zwei Engeln. Hier gilt zu bedenken, dass ja ein Geist nur dann zu einem Engel wird, wenn er in einer vollkommenen Verbindung zwischen seinem Wahren und Guten oder seinem Verstand und seinem Willen steht. Wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass in der Entsprechungssprache der Verstand als ein Mann erscheint, der Wille als Weib, dann wird klar, warum ein Engel aus der unmittelbaren Nähe betrachtet als ein Mann und ein Weib, die in himmlischer Ehe verbunden sind, erscheint. In der ehelichen Liebe Nummer 44 sagt Swedenborg, es gibt Hochzeiten im Himmel wie auf Erden, aber nur bei denen, welche in der Ehe des Guten und Wahren sind. Und keine anderen sind Engel, weshalb in jener Stelle geistige Hochzeiten, welche die Ehe des Guten und Wahren sind, verstanden werden. Und in Hölle und Himmel Nummer 382a können wir lesen, Ehen in den Himmeln sind nicht wie Ehen auf Erden. In den Himmeln sind sie geistige Vermählungen, die nicht Heirat zu nennen sind, sondern Verbindungen der Gemüter infolge der Ehe des Guten und Wahren. Hier wird noch einmal bestätigt, dass Engel nur diejenigen Geister sein können, deren Gemüt in der Ehe des Guten und Wahren ist. Diese Ehe können nur Engel aus dem menschlichen Geschlecht eingehen, weil nur sie die Fähigkeit besitzen, mittels ihres Verstandes eine Ehe mit der göttlichen Liebe einzugehen. Das Kind oder die Nutzwirkung dieser Ehe ist die Weisheit. Und die Weisheit des Menschen ist die verbindende Kraft, die es dem Willen des Menschen ermöglicht, eine Ehe mit seinem Verstand einzugehen. Der Nutzen dieser Ehe ist der, dass die göttliche Liebe über die Weisheit in den Willen einfließen kann. Oder um es in der Sprache entsprechend zu sagen, das Weib kann die göttliche Liebe nur über die Weisheit des Mannes erfahren. Als dritten Punkt möchte ich noch kurz auf die Aussage Swedenborgs, dass alle Engel Gefühle der Liebe in menschlicher Gestalt sind, eingehen. Wenn die Liebe und die Weisheit in einer ehrlichen Verbindung stehen, dann kann die göttliche Liebe den ganzen Menschen durchströmen. Sie fließt durch die Seele in den Mann des Menschen, also seinem Verstand, um über die daraus entstehende Weisheit in die Frau, also in den Willen zu fließen. Wenn dieser Entwicklungsprozess im Menschen stattgefunden hat und eine ehrliche Verbindung zwischen dem Verstand und dem Willen existiert, dann wallt im Menschen die göttliche Liebe und man kann zu Recht sagen, dass alle Engel Gefühle der Liebe in menschlicher Gestalt sind. Darum heißt es ja auch in der ehelichen Liebe Kapitel 8, ihr habt Paradiesisches gesehen und ich versichere euch, dass es in demselben nichts, nicht mal ein Blättchen gibt, das nicht seinen Ursprung in der Vermählung der Liebe und Weisheit in nützlicher Tätigkeit hätte. Und daher, der Mensch in dieser ist, so ist er in dem himmlischen Paradiese, somit im Himmel. Zum Schluss meiner Ausführung möchte ich zusammenfassend sagen, dass die wahren Freuden des Himmels nur dann genossen werden können, wenn in unserem Gemüt die Eheschließung zwischen unserem Verstand und unserem Willen stattgefunden hat. Die Kinder aus dieser Verbindung hervorgehend sind himmlische Nutzwirkungen, die sich in der Liebe zum Herrn und zum Nächsten widerspiegeln. Für mich ist eine Konsequenz aus diesen Überlegungen die, dass es mir sehr wichtig zu sein scheint, meinen Verstand für die göttlichen Einflüsse zu öffnen. Hierzu hat uns der Herr zum Beispiel die Heilige Schrift und die Schriften Swedenborgs geschenkt, mit denen es möglich ist, unsere Weltweisheit mit der Weisheit aus den Himmeln umzubilden. Gelingt uns dies, so kann die Liebe des Herrn langsam in unseren Willen einfließen und uns so für die Gotteskindschaft vorbereiten. Ich denke, dass es sich lohnt, für dieses Ziel alle uns zur Verfügung stehenden Kräfte zu mobilisieren und den nächsten Weg, der von der glitzernden und bequemen Weltstraße wegführt, zu beschreiten. Jesus wartet doch nur darauf, dass wir bereit sind, mit ihm den schmalen, von der Welt verachteten Weg zu gehen. Er, von dem wir wissen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, bietet sich an, unser Führer durch das Labyrinth des Lebens zu sein. Was hindert uns eigentlich daran, ihm zu folgen? Lasst mich zum Schluss noch ein kleines Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, habe Dank für die unendlich wertvollen Gaben, die du uns in jedem Augenblick unseres Lebens schenkst. In jedem deiner Worte ist so viel Liebe und Weisheit enthalten, dass wir nur Bruchteile dessen erahnen können, was du, lieber Vater, zum Ausdruck bringen möchtest. Führe uns bitte den schmalen Weg zur Gotteserkenntnis, damit wir die Wahrheit in uns aufnehmen können, die dein Leben in uns zur Wirklichkeit werden lässt. Schenke uns bitte die notwendige Kraft, unseren weltlichen Alltag so zu gestalten, dass du auch in dieser Zeit der Mittelpunkt unseres Lebens bist. Vater, du weißt ja um all unsere Schwächen. Darum danken wir dir, dass du unser Weg, unsere Wahrheit und unser Leben sein willst.